Okay, Teil 5 von unserer Serie Standhaft. Gestern haben wir sehr stark gesprochen über den Umgang mit dem Wort, auch mit den Geboten, dass bevor wir uns da dran machen, irgendwie versuchen, was umzusetzen, dass es erstmal darum geht, dass das Wort in unseren Herzen Wurzel fasst und Wurzeln treibt und in uns eine Gewissheit schafft, eine neue Identität, eine neue Motivation. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Natürlich ist das nicht alles. Es bleibt dabei, Gott hat Gebote gegeben, die wir tun sollen. Ja? Aber es fängt mit diesem Part an, den ich gestern versucht habe zu betonen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, eben die Gebote tun. Lass uns einmal gehen zu Johannes Kapitel 14. Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Halleluja, was für eine Verheißung. So hier und auch an anderen Stellen macht Jesus ganz klar, die Liebe zu ihm wird ausgedrückt durch Gehorsam. Nicht durch schöne Gefühle oder durch unsere Aktionen, die wir uns so ausdenken, sondern durch Gehorsam, Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Und da ist jetzt das Problem für viele und besonders für die Anfänger im Glauben, die noch nicht so lange dabei sind. Okay, Gebote, ja, aber wo fange ich jetzt an? Ja? Soll ich jetzt mich bemühen, den Balken aus meinem Auge zu reißen oder soll ich mein Auge gleich ganz ausreißen, weil es ja immer Tendenz hat, Dinge anzugucken, die man nicht mehr angucken soll, oder soll ich jetzt den Armen geben oder was soll ich denn jetzt machen? Soll ich meine Feinde lieben oder es gibt so viele Gebote und die können uns ganz schön verwirren. Und die Frage ist, wo fangen wir an? Und das will ich heute euch als Vorschlag geben. Und das wird auch sehr, sehr praktisch sein, wenn du das also dann nicht nur für dein Leben nimmst, sondern das ist, was du einem Neubekehrten gleich am Anfang beibringen kannst. Da kann er anfangen, da muss er nicht verwirrt sein und überlegen, ja, wo fange ich jetzt an? Er fängt hiermit an. Ich will sprechen über drei grundlegende Gebote von Jesus. Nicht alle Gebote und alle Wahrheiten in der Bibel haben die gleiche Wertigkeit. Alles ist Gottes Wort, alles ist richtig, alles ist wahr. Nichts kann irgendwie ausgestrichen werden. Aber doch haben Wahrheiten eine gewisse Hierarchie. Und es gibt Wahrheiten, die sind ganz fundamental und die haben eine viel größere Auswirkung als jetzt irgendwelche anderen Wahrheiten, die bei weitem nicht solche Auswirkungen auf unser Glaubensleben haben. So, da gibt es Wertigkeiten, aber bitte, alles ist Gottes Wort und jedes Wort ist wahr. Also, ich schlage jetzt vor, dass wir uns einen Lebensstil einüben, wo wir uns Prioritäten setzen und wo wir an der, wie ich meine, richtigen Stelle anfangen. Und da sind drei Gebote von Jesus, die sind absolut grundlegend. Damit fängt alles an. Und wenn wir in diese Dinge hineingehen und diesen Lebensstil lernen, dann wissen wir, wann ist dran, die Feinde zu lieben, wann ist dran, die Steuern zu geben und den Zehnten zu zahlen und den Balken aus dem Auge zu reißen und all diese Dinge, weil wir dann mit ihm verbunden sind und weil er uns leitet, nicht mehr unser Verstand, ja, der uns nur verwirren kann, ja, sondern wir werden dann wirklich vom Geist geleitet und der weiß, wann welche Dinge wirklich jetzt Vorrang haben. Also drei Gebote von Jesus. Ich nenne sie mal und dann fangen wir an, das erste uns anzuschauen. Drei Gebote von Jesus. Nummer 1, glaubt an mich. Nummer 2, kommt zu mir. Nummer 3, bleibt in mir. Damit fängt unser Leben mit Gott an. So bauen wir unsere Beziehung zu ihm. Wir glauben ja nicht nur an ein Buch, sondern wir glauben, dass dieses Buch lebendig ist und dass dieses Buch vom Heiligen Geist inspiriert ist und dass dieses Buch uns in eine Erfahrung bringt, in eine Beziehung mit Gott. Ja. So, das Buch ist Mittel zum Zweck, das ist nicht das Endzweck. Christentum oder christliches Leben ist nicht Glauben an ein Buch, sondern eine Liebesbeziehung zu unserem Schöpfer, zu unserem Gott. Und das Buch hilft uns dabei. Das Buch ist ganz wichtig. Bitte versteht das nicht verkehrt, dass wir jetzt das Buch beiseite tun. Nein, nein. Aber das Buch ist nicht ein Ziel in sich selber. Es ist ein Tool, das Gott gebraucht, zusammen mit dem Heiligen Geist, um uns wirklich in diese Beziehung mit Gott hineinzubringen. Okay. Also, dann fangen wir an jetzt. Johannes 14, Vers 1, der zweite Teil. Ihr glaubt an Gott, glaubt an mich. Hier haben wir es. Das ist ein Befehl, das ist ein Gebot. Wir sollen an Jesus glauben. Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Durch das Wort Jesu lernen wir auch den Vater kennen und dem Vater vertrauen. Der hat ewiges Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wir glauben an Jesus, wir sind aufgefordert, wir sind geboten, an Jesus zu glauben. Und das heißt zuerst einmal, dass wir die Wahrheiten der Schrift über Jesus beachten, studieren und bejahen und für uns in Anspruch nehmen. Ja. Johannes 20, 31, diese Wunder sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Natürlich, es ist das göttliche Leben, das ewige Leben, was eine völlig andere Lebensqualität ist, gemeint. Ja, aus Gottes Sicht, bevor wir zu Jesus kamen, bevor wir uns ihm hingegeben haben, unseren Glauben auf ihn gesetzt haben, in Gottes Sicht, wir waren tot. Wir waren tot in den Sünden. Na klar, haben wir schon gelebt vor der Bekehrung, aber diese Art von Leben nennt Gott tot. Und Jesus ist gekommen, uns Leben zu geben, die göttliche Art von Leben, die eine ganz andere Dimension ist, eine ganz andere Qualität. Manche betonen so sehr ewiges Leben im Sinne eines Zeitbegriffes. Das führt nicht sehr weit, weil der Sünder in der Hölle hat auch ewiges Leben. Der hört auch nicht mehr auf zu existieren. Ewiges Leben ist vielmehr ein Qualitätsbegriff. Es ist die göttliche Art zu leben. Und die ist total anders, als wie normale Menschen leben. Und das entdecken wir mehr und mehr, wenn wir da hineingehen ins Wort und diese Dinge dann praktizieren. Durch den Glauben haben wir Leben. Wir hoffen nicht, Leben zu bekommen. Wir hoffen nicht, irgendwann ewiges Leben zu haben oder in den Himmel zu kommen. Nein, wenn wir wirklich glauben, wie die Bibel sagt, dann haben wir. Glaube nimmt im Besitz. Glaube ist jetzt. Wir haben das Leben. Sehr zum Ärgernis mancher Religiösen können wir sagen, hey, ich weiß, dass ich errettet bin. Ich weiß, dass ich Kind Gottes bin. Ich weiß, dass der Himmel auf mich wartet. Ich weiß, dass ich erlöst bin. Ich hoffe nicht, erlöst zu werden und muss auf dem Weg hin noch ein paar religiöse Dinge irgendwie tun. Ich bin erlöst. Ich bin Kind Gottes. Ich weiß das. Der Heilige Geist bezeugt meinem Geist, dass ich Kind Gottes bin. Und wenn du das nicht kennst, dann ist es höchste Zeit, dich danach auszustrecken, dass du diese Erfahrung hast. Entschuldigung. Und dass du in diesem Frieden ruhen kannst. Du strampelst dich nicht ab, um angenommen zu sein von Gott, sondern du bist angenommen. Du bist Kind Gottes. Das ist, was der wirkliche Glaube hervorbringt. So, wir glauben, dass Jesus der Christus ist. Was bedeutet das? Ja? Manche Leute denken, ja, das ist Vorname und Nachname, Jesus Christus. Nein, Christus ist ein Titel. Es ist der Messias. Das ist die griechische Version vom hebräischen Messias. Er ist der Messias. Und jeder Jude wusste, wer ist der Messias, weil über Jahrhunderte die Propheten davon geredet haben und ihn angekündigt haben. Und das war ihre große Hoffnung. Das Zentrum des jüdischen Glaubens ist, der Messias wird kommen und alles wird gut. Und das ist auch heute noch so. Und Jesus, der Mann, Jesus von Nazareth, ist der Christus, ist der Gesalbte. Das war der Schock für die Juden, wenn das verkündigt wurde. Und das ist die Hoffnung, für die Heiden das Evangelium. Dieser Messias, dieser Retter ist gekommen und hat sein Werk getan. Und wir glauben, dass er gekommen ist. Halleluja. Wir glauben, das, was die Bibel über ihn sagt, dass er von einer Jungfrau geboren ist. Und wir sagen nicht, ja, hallo, das ist noch nie passiert, das ist technisch, biologisch nicht möglich. Menschen denken doch nur so, weil sie gar nicht glauben, dass es einen Gott gibt, der Wunder tut. Deswegen sagen sie, das gibt's nicht, das kann es nicht geben. Ja? Wenn du aber an einen Gott glaubst, der über den Naturgesetzen steht, der höher ist als die Naturgesetze, die er geschaffen hat, wo ist das Problem? Zu glauben, dass er die Erde, das Leben, das Universum geschaffen hat und dass er selber Mensch werden kann. Wo ist das Problem? Das ist einfach diese Voraussetzung. Ja, an einen Gott, der Wunder tut, glaube ich nicht. Ja, das ist dein Problem. Dein Problem ist nicht die Jungfrauengeburt. Ja? Und es hat eine große Bedeutung, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, worauf ich jetzt nicht eingehen will, aber es ist extrem wichtig. Und es ist interessant, als die moderne liberale Theologie aufkam, so 1800, eins der ersten Dinge, die in der Bibel dann attackiert wurden, war Schöpfungsbericht und war die Jungfrauengeburt. Das waren die ersten Dinge, von denen man gesagt hat, das können wir als moderne Menschen nicht mehr glauben, das ist nicht mehr zeitgemäß und so weiter. Natürlich dann noch viele, viele andere Dinge. Wir glauben, dass er ohne Sünde gelebt hat. Wir glauben, dass er den perfekten Willen Gottes getan hat. Ja, wir glauben, dass er ans Kreuz gegangen ist, wie wir eben gesungen haben, für uns, an unserer Stelle, dass er unsere Sünden getragen hat, dass er unsere Strafe auf sich genommen hat. Nur deswegen können wir ja Frieden haben, weil wir wissen, wir werden für die Sünde nicht mehr bestraft. Deswegen haben wir Frieden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und es ist wirklich bemerkenswert, wie gerade so in den letzten vielleicht 20 Jahren, diese Lehre über den Sühnetod, dass Jesus für uns an unserer Stelle gestorben ist, so heftig attackiert wird und umgedeutet wird und geleugnet wird und nicht gesehen wird, obwohl die Schrift an vielen, vielen Stellen so, so klar redet. Nicht nur Jesaja 53, Jesus hat viele Male über das geredet. Und das von hochoffizieller, religiös-christlicher Seite. Du brauchst nur mal bei Google eingeben, Zollitsch leugnet. Zollitsch war ein hochrangiger katholischer Bischof. Er war sogar der Vorsitz der katholischen Bischofskonferenz. Und er erklärt dort in einem Interview, das kann man heute nicht mehr so sagen, dass Jesus für uns gestorben ist an unserer Stelle und dass das sein Tod für uns irgendwie jetzt eine Bedeutung hat, sondern die hat nur so die Bedeutung, wir leben hier auf der Erde und da gibt es viel Schlimmes und viel Leid und aus lauter Liebe und Solidarität hat jetzt Gott Jesus gesandt und hat ihn auch durchs Leid geschickt. Da können wir uns dann trösten. Das ist ihre Idee. Und ich sage es ganz klar, wenn jemand nicht glaubt, dass Jesus für ihn an seiner Stelle gestorben ist, ist er nicht mein Bruder. Weil das macht die Kindschaft auf, das ist das Fundament. Nicht meine guten Werke und meine christlichen Bemühungen, aber nicht nur von der katholischen Seite. Ihr wisst, vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren kam dieser schreckliche Roman Die Hütte. Dieser Autor William Young, er leugnet den Sühnetod. Sagt, das kann man so nicht sagen, das ist kosmischer Kindesmissbrauch, wenn der Vater den Sohn für etwas bestraft, was er gar nicht getan hat. Völlig verrückte Ideen. Und das geht jetzt rein bis in die Freikirchen. Ja, gibt ein schreckliches Buch, wo ganz klar der Sühnetod von offizieller Seite, Freikirchen ist ein Handbuch gewesen für Jugendleiter, soll die Fragen des Glaubens beantworten. Und da wird genau dasselbe erzählt, dass das nicht mehr zeitgemäß ist und dass man das so nicht sagen kann. Und dass wir über Jahrhunderte ein Missverständnis aufgesessen sind über das Kreuz. Aber jetzt die moderne Theologie, die hat es jetzt entdeckt, wie es wirklich ist. Und es ist ein primitiver Glaube, zu das für wahre Münze zu nehmen, dass Jesus für uns an unserer Stelle gestorben ist. Aber wenn wir nach dem Wort gehen, das ist, was wir glauben. Wir glauben noch mehr, wir glauben, dass er auferstanden ist. Und zwar, das muss man betonen, physisch, körperlich auferstanden. Weil, Achtung, Die evangelische Kirche redet auch von der Auferstehung Christi. Aber weißt du, was die meinen? Das ist die Auferstehung ins Kerygma. Das ist jetzt ein theologisches Fremdwort und Kerygma heißt eigentlich nur Verkündigung. Also das bedeutet, indem die Jünger davon geredet haben, dass Jesus auferstanden ist, in dem Sinne ist er auferstanden. Aber das Grab war natürlich nicht leer. Er ist nicht wirklich auferstanden. Also eine kunstvolle Art, Fakten scheinbar zu bejahen und in der Bejahung sie völlig zu verneinern. Es ist ein Lügengeist über der modernen liberalen Theologie, ein Lügengeist. Ja, sie tun so, ja, wenn du mit denen redest, ist Jesus auferstanden. Na klar, ist Jesus auferstanden. Aber die meinen was ganz anderes, als was die Schrift meint und was wir meinen. Was vollkommen anderes. Jesus ist wahrhaftig auferstanden und das Grab war leer. Halleluja. Halleluja. Und wir glauben noch mehr von Jesus, dass er wiederkommen wird. Er wird wiederkommen und er wird hier sein Königreich aufrichten auf der Erde. Eine sichtbare Gegenwart Jesu in Jerusalem und er wird regieren und da wird das neue Reich dann eröffnet werden. All das sind wunderbare Dinge, die wir glauben. Halleluja, er ist unsere Gerechtigkeit, weil er die Sünde genommen hat, haben wir seine Gerechtigkeit bekommen. Da ist ein Austausch am Kreuz passiert. Er hat unseren Fluch genommen, damit wir den Segen haben können. Er hat die Ablehnung, die wir erlitten haben und die Einsamkeit, das Getrenntsein von Gott auf sich genommen, damit wir zum Vater kommen können. Er hat die Armut auf sich genommen, damit wir in Christus reich werden. Keine Angst, ich bin kein Prosperity-Teacher. Aber ich glaube an einen reichen und gerne gebenden Gott. Und wenn ich das nicht glauben würde, dann könnten wir keine Bücher machen, ich könnte keine Projekte finanzieren in Zentralasien und könnte viele Dinge nicht tun, wenn ich das nicht glauben würde. Gott bezahlt seine Projekte. Er will nicht, dass wir Millionäre werden, aber dass er uns Geld anvertrauen kann und wir in das Reich Gottes investieren können. Halleluja. An diesen Gott glauben wir. Halleluja. Ach, das sind noch Schriftstellen hier in dem Konzept, aber die lasse ich jetzt mal weg in Bezug auf die Wiederkunft Jesu und den neuen Himmel, die neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Endlich wird Gerechtigkeit kommen. Und all diesen Betrug und diese Lüge und wo wir permanent durch die Medien hinter die Fichte geführt werden, das wird aufhören. Ist das nicht eine gute Botschaft? Das wird aufhören, dass wir vereimert werden. Halleluja. Und da wird Klartext und Wahrheit geredet. Ist das nicht wunderbar? So tröstend. Und es wird Gerechtigkeit kommen. Und die Erde zerstören, werden zur Rechenschaft gezogen. Das ist, was die Bibel sagt. Leider nicht Gerechtigkeit jetzt, aber die wird kommen. Volle Gerechtigkeit wird kommen. So, das sind grundlegende Wahrheiten über Jesus. Und die halten wir fest. Und darin drücken wir unsere Treue zu Jesus aus, dass wir keine Abstriche machen, dass wir uns nicht dem Zeitgeist beugen, dass wir standhaft sind und zur Wahrheit stehen. Jesus sagt, du hast eine kleine Kraft, sagt er zu der Gemeinde von Philadelphia, und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das bedeutet der Umkehrschluss, wenn wir das Wort nicht bewahren würden, verleugnen wir seinen Namen. Es gibt heute viele, die sich Christen nennen und die seinen Namen verleugnen, weil sie an seinem Wort gar nicht mehr festhalten, weil sie sich gebeugt haben, dem Druck, dem Zeitgeist, die Verachtung, die Schmach Christi nicht mehr tragen wollten und die Seiten gewechselt haben und jetzt fromm und religiös sind, aber die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums über Jesus einfach umgedreht haben und verändert haben, entschärft haben, entkernt haben und nur noch pro forma glauben, aber nicht so, wie die Schrift sagt. Und wir beschäftigen uns mit diesen Dingen, weil wir Standhaftigkeit lernen wollen. Deswegen sind wir hier. Das Ergebnis von diesem Seminar muss sein, wie noch nie zuvor. Wir stehen zur Wahrheit, ohne Rücksicht, was unsere Verwandtschaft sagt, was unsere Nachbarn sagen im Dorf oder was irgendwelche Leute auf YouTube über uns sagen oder schreiben. Alles egal. Wir stehen zum Wort. Und er wird uns Gnade geben, die Schmach Christi, die Ablehnung, die Verachtung zu ertragen. Er wird uns Gnade dafür geben und er wird uns belohnen. Halleluja. Halleluja. Johannes 3, 36, das ist ein ganz entscheidender Bibelvers. Dort heißt es, und achte darauf bitte, dass du da die richtige Bibelübersetzung hast. Ich lese mal, wie es wirklich vom Griechischen heißt, wie es auch Schlachter, glaube ich, übersetzt. Aber es gibt andere maßgebliche Bibeln, die das nicht übersetzen. Aus welchen Gründen, verstehe ich nicht, aber es ist so. Wer an den Sohn glaubt, Johannes 3, 36, guck mal, was in deiner Bibel steht. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, da haben wir es wieder. Glaube nimmt in Besitz. Glaube ist jetzt, Glaube hat schon empfangen. Es ist keine Hoffnung in der Zukunft, sondern es ist eine Realität jetzt. Wer dem Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, und es gibt Bibeln, die sonst eigentlich einen guten Ruf haben, die übersetzen, wer nicht glaubt. Da wird also Glaube und Nichtglaube gegenübergestellt. Guck in deiner Bibel, was da steht. Bei wem steht Glauben als zweites? Musst du korrigieren. Entschuldigung, unser Videomann wird ein bisschen Mühe haben, hier die ganzen Hüsterchen rauszuschneiden, aber das schafft er schon. Das Gegenteil von Glauben ist nicht gehorchen. Damit wird erklärt, was Glauben ist. Glauben ist gehorchen und nicht glauben heißt ungehorsam sein. Weil Gott ist der Herr und er hat uns geschaffen und er hat einen Anspruch an uns. Und die Bibel benutzt diese Formulierung: Glauben ist gehorchen, gehorsam. Wir haben schon am Anfang die Schriftstelle gehabt, warum sagt ihr Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Also warum gehorcht ihr nicht? Ja? Römer 10, 16, dort wird die Formulierung benutzt, dem Evangelium zu gehorchen. Das ist eine Formulierung, die an mehreren Stellen vorkommt in der Bibel. Und die in vielen Gemeinden nicht mehr benutzt wird, weil Glaube eben nichts mit Gehorchen zu tun hat, sondern Glauben hat was mit Glauben zu tun, also mit Zustimmung zu Wahrheiten. Aber das ist nicht der biblische Glaube. Der biblische Glaube drückt sich durch Gehorsam aus. Und zwar Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Galater 5, Vers 7. Ihr lief gut, wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Hier haben wir eine andere Definition von was Nachfolge ist, wie das Leben des Glaubens aussieht. Es ist eine Hingabe, der Wahrheit zu gehorchen. Welcher Wahrheit? Der Wahrheit des Wortes Gottes. Johannes 17, irgendwo, ich glaube Vers 17 sogar, dein Wort ist Wahrheit. Und es gibt viele, viele andere Stellen im Alten Testament und im Neuen, die diese wichtige, grundlegende Idee bestätigen. 1. Petrus 1, 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt. Eine Hingabe an das Wort, die sich ausdrückt durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit, bewirkt, dass unsere Seele gereinigt wird und dass wir in die wirkliche Bruderliebe, von der die Bibel redet, die ganz anders ist, als wie Menschen so Liebe definieren, in diese Liebe hineinkommen. So, in der biblischen Perspektive, Liebe hat was mit Wahrheit zu tun. Liebe hat was mit Hingabe an die Wahrheit zu tun. Und eine der größten Täuschungen in unserer Zeit ist, dass man Liebe abgekoppelt hat von Wahrheit und man macht eine Definition von Wahrheit, die nicht mehr mit der Bibel übereinstimmt und man redet ganz viel von Liebe. Und dann wird ganz viel betont, Gott ist Liebe, vergiss das nicht. Aber es ist nicht die Liebe der Bibel, die mit der Wahrheit einhergeht, wie Paulus das sagt. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Wo immer eine Liebe verkündigt wird, die nicht einhergeht mit Wahrheit, ist es nicht die Liebe Gottes. Das musst du dir merken, wenn du mal wieder das Wort zum Sonntag hören solltest, was Gott verhüten möge. Gibt es das überhaupt noch? Ja? Ich habe schon Jahrzehnte nicht mehr geguckt, also bin ich so auf dem Laufenden. Ja. Entschuldigung. Gehorsam gegen die Wahrheit reinigt unsere Seele. Was im Umkehrschluss bedeutet, wenn wir uns weigern, diesen Lebensstil einzuüben, der Wahrheit zu gehorchen, dann bleibt unsere Seele verschmutzt. Und wir lernen nie Liebe, sondern nur eine schnulzige, seelische Art von Liebe, die der größte Feind ist von der Liebe Gottes. Oder guck mal hier, wo auch Glauben und Gehorsam in einem sehr interessanten Vers genommen wird, der sicherlich heute in vielen, vielen Gemeinden und Kirchen nie mehr gelesen wird. 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Dort ist von dem Kommen Jesu die Rede in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Was für eine Sprache. Gott hat ein Recht, Gehorsam zu fordern, weil er ist Gott und er darf bestimmen und er hat diesen Weg der Erlösung bereitet. Und jetzt erwartet er, dass wir gehorchen. Und wenn wir nicht gehorchen, dem Evangelium nicht gehorchen, dann werden wir dafür einen Preis zahlen, den wir in aller Ewigkeit bereuen werden. Das sind biblische Realitäten. An diesen Jesus glauben wir, an diesen Glauben, so wie er vom Wort definiert wird, daran glauben wir. Und dann darüber hinaus, wir glauben auch, dass Jesus für uns das ist, was in der Schrift über ihn gesagt ist. Er ist unser guter Hirte. Er kümmert sich, er ernährt uns, er führt uns, er schützt uns, er leitet uns. Er kümmert sich um unsere Seele, um unser Wohlergehen. Er hat Verantwortung über uns genommen. Er ist unser Zufluchtsort, unser Bergungsort. Und deswegen haben wir Sicherheit und können in Geborgenheit leben. Und glaubt mir, ihr Lieben, diese simple Aussage, er ist unsere Zuflucht, unser Bergungsort, das wird noch einmal sehr, sehr, sehr wichtig werden. Und viele, die sich gläubig nennen, werden bitterlich weinen und Buße tun, dass sie in dieser Zeit nicht gehört haben auf das Wort Gottes und sich nicht festgelegt haben, ich will diese Beziehung zum Herrn haben, so wie es in der Bibel beschrieben ist. Ich will ihn bei mir haben, ich will ihn erleben, ich will diese Geborgenheit und diesen Frieden in ihm haben. Weil Jesus gibt einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Und da kann das größte Chaos um uns herum sein. Und die Bibel redet davon, wir können sicher sein, wir können geborgen sein, wir können zuversichtlich sein. Und es gibt keine sichtbaren Dinge in unserer Umgebung, die unsere Hoffnung, unsere Zuversicht, unsere Sicherheit unterstützen. Nichts, null. Alles redet davon, es ist total am Ende, es ist alles aus, es ist Verwüstung, der Tod regiert. Und in diesem Chaos wird es Menschen geben, die ihren Kopf hochhalten. Was bedeutet, die sind ermutigt, die sind zuversichtlich. Die sind nicht eingeschüchtert, die sind nicht gelähmt von Angst, wie die Bibel das sagt. Ja? Jesus redet über die letzte Zeit vor seiner Wiederkunft von dieser großen Drangsal. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht in Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Das beschreibt Menschen, die Gott nicht kennen und die ihn nicht als ihren Zufluchtsort gewählt haben und die diesen Lebensstil nicht praktiziert haben, sich zu bergen bei Gott. Und im Gegensatz zu den Ungläubigen, eben Jesus sagt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann hebt eure Häupter und wisst, dass eure Erlösung nahe ist. Und ich sage es immer gerne, es wird eine Zeit kommen, wo man an der Art und Weise, wie ein Mensch über die Straße läuft, erkennt, ob der gläubig ist oder nicht. Und Hoffnung und Zuversicht ist in seinen Augen und in seinem Gang. Und Ungläubige werden sagen, erzähl mir dein Geheimnis. Wie kannst du in solchen furchtbaren Zeiten, wo der Tod allgegenwärtig ist, wie kannst du noch Frieden und Zuversicht und Freude haben? Was ist dein Geheimnis? Und unsere Zuversicht und unsere Hoffnung wird ein mächtiges Evangelisationswerkzeug sein, neben Zeichen und Wundern. weil wir einen Unterschied machen, weil wir nicht unter diesen Dingen sind, sondern wir sind da drüber. Und wir haben gelernt, im Glauben auf das Unsichtbare zu sehen. Und deswegen sind wir nicht mehr so eingeschüchtert und fasziniert vom Sichtbaren. Das ist eine wunderbare Definition. Glauben heißt, auf das Unsichtbare sehen. Wir hatten ja gestern über Glauben gesprochen, so da hätte ich dies noch mit reinbringen sollen. Glaube heißt, auf das Unsichtbare sehen. Was für ein Widerspruch. Wie kann man denn auf das Unsichtbare sehen? Es ist ja unsichtbar. Ja, wenn wir verstehen, wer wir sind in Christus, dass wir Augen des Herzens haben, dass wir Dinge sehen können mit nicht physischen Augen, aber mit den Augen des Herzens, die andere nicht sehen. Dinge sind für uns real, die für andere nicht real sind. Ja, dann macht das alles Sinn, auf das Unsichtbare zu sehen. So, Jesus ist unser Zufluchtsort. Dort finden wir Trost. Dort finden wir Hilfe, wenn wir Ungerechtigkeiten ertragen müssen, wenn Verfolgung kommt. Wir werden noch darüber zu sprechen haben am Ende. Ja. Noch eine wichtige Tatsache über Jesus. Er ist unsere Quelle. Was unsere Seele braucht, finden wir in ihm. Und wir sind in einem Prozess, wo wir von den Vergnügungen und leckeren Angeboten dieser Welt entwöhnt werden und wo wir einen Shift machen und wo wir unsere ganze Erwartung und Hoffnung jetzt auf Jesus setzen. Und er gibt uns Frieden, er gibt uns Geborgenheit, er gibt uns Erfüllung, er gibt uns eine innere Sättigung, die kein Erfolg, kein Geld, keine Macht, kein gar nichts in dieser Welt uns geben kann. Und diesen Jesus müssen wir jetzt kennenlernen. Nicht, wenn die Hölle hier losbricht oder wenn alles ganz, ganz furchtbar wird, sondern jetzt schon ihn kennenlernen. Und wir lernen, aus ihm zu leben. Er sagt dort mehrere Male in Johannes, er gibt Wasser des Lebens. Und dieses Wasser stillt jeden Durst. Und er definiert Glauben als, da kommt man dann im zweiten Teil zu ihm zu kommen und zu trinken. Das ist eine Definition von Glauben. Zu wissen, wo die Quelle ist, zu kommen und zu trinken. Und ich sage es gerne und erkläre es natürlich dann auch hinterher, was es bedeutet. Es ist Zeit, dass wir als Kinder Gottes lernen zu trinken. Es ist Zeit. Und so viele haben noch nie gebetet, Herr, lehre mich zu trinken. Aber Jesus sagt, das ist Glaube, zu ihm zu kommen und zu trinken. Das Wasser des Lebens, das jeden Durst stillt. Und dieses Wasser wird eine Quelle in uns. Und dann tragen wir diese Quelle, wo immer wir sind und egal durch welches dürre Tal wir müssen. Ja, und ob ich schon wandere durchs finstere Tal der Todesschatten, ich fürchte kein Unglück. Denn, warum keine Furcht mehr? Du bist bei mir. Das ist nicht ein Glaubenssatz, das ist nicht ein Dogma, Gott ist allgegenwärtig. Das ist die Erfahrung, die stärker ist als die Furcht. Du bist da. Und weil du da bist und weil ich das erlebe und ergriffen habe im Glauben, deswegen brauche ich mich nicht zu fürchten. Das ist dieser große Gegensatz, der durch die Bibel geht. Furcht und Glauben. Und wo Furcht ist, ist kein Glauben und wo Glaube ist, ist keine Furcht. Und dieser Glaube hat mit Umständen nichts, gar nichts zu tun. Wir können mal eine Schriftstelle aus dem Alten Testament nehmen, die das sehr schön verdeutlicht. Das ist die letzten Verse von Habakuk, einer von den kleinen Propheten, ziemlich am Ende. Und dort wird erstmal Verwüstung beschrieben. Der Feigenbaum, Vers 17, wird nicht ausschlagen. Der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Früchte des Ölbaums, die Frucht des Ölbaums wird trügen. Die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt. Und kein Rind mehr wird in den Ställen sein. Also eine bildhafte Beschreibung von großem Mangel, von großem Elend, Hungersnot. Vers 18. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleichen. Er stellt mich auf meine Höhen. Mit einem Satz, die Beziehung zu Gott ist so stark, dass ich nicht nur überlebe in schwierigen Umständen, sondern in diesen schwierigen Umständen noch Freude habe. Neues Testament, Paulus schreibt aus dem Gefängnis, schreibt an die Philipper, freut euch in dem Herrn. Er redet nicht von Segnungen, die die Gemeinde gerade erlebt hat. Ja, Leute haben sich bekehrt oder irgendwelche Wunder sind passiert. Freut euch in dem Herrn, an seinem Wesen, in der Gemeinschaft mit ihm. Und das schreibt er aus Gefängnis. Und er schreibt das, weil das seine Erfahrung ist und weil er sagt, Leute, ich bin ein Beispiel, dass man das erleben kann, diese Dimension von Glauben. Man kann in schlimmen Umständen sein und wir wissen, ein Gefängnis im Römischen Reich hat nichts zu tun mit dem modernen Strafvollzug, wie wir das heute haben, mit Computer und Flachbildschirm und weicher Matratze und allen sonstigen guten Vergnügen und Menüs, die du aus der Karte aussuchen kannst und Freigang und all diese Dinge. Das hat überhaupt nichts mit dem römischen Strafvollzug zu tun. Und er schreibt, seid meine Nachahmer, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Diese Idee muss erstmal sicken und sacken und muss uns erfassen. Es gibt einen Lebensstil über den Umständen, wo wir nicht unter den Umständen sind, wo wir nicht von den Umständen begrenzt und geprägt werden und die Umstände nur erleiden müssen, sondern es gibt mitten im Elend einen Sieg. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Aussagen in der Bibel über den Glauben. Und wenn du einen Christ hörst, wie geht's dir heute? Naja, so nach den Umständen. Der hat nichts begriffen. Der hat nichts begriffen. Uns geht's nicht nach den Umständen. Sondern Gott ist mit uns und Gott ist unsere Stärke und wir können mitten in Schwierigkeiten, mitten in Herausforderungen doch Freude haben. Es gibt viele Schriftstellen, ich lasse das jetzt, das kannst du selber nachschlagen, auch gerade im Neuen Testament. Philipper 3,1, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Und dann in Kapitel 4 schon wieder, freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Gott ist unsere Quelle und das heißt, er will die tiefsten Bedürfnisse unseres Herzens stillen. Da ist ein Loch in unserem Herzen und kein leckeres Angebot der Welt kann dieses Loch füllen. Kein Reichtum, keine Aussicht auf Macht sexuelle Zügellosigkeit oder irgendetwas anderes. Nichts kann dieses Loch ausfüllen. Deswegen hat Mick Jagger in meiner Jugendzeit gesungen, I can't get no satisfaction. And I try, and I try, and I try. Und er hat alles gehabt. Frauen, Geld, Drogen, Ruhm, Ansehen, der hat alles gehabt und war leer. I try and I try. Ich versuche und versuche und es klappt nicht. Warum? Weil wir geschaffen sind von Gott und dieses Loch kann nur er ausfüllen. Diese Identität, diese Gewissheit, wer wir sind. Und wenn du mal überlegst, Identität, was Leute heutzutage für verrückte Sachen tun, um irgendwie sich selber oder anderen das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind. Und das Verrückte ist, das müssen immer extremere Sachen sein. Ja? Die alten Sachen funktionieren nicht mehr. Also vor 30 Jahren, wenn jemand die Haare lila gefärbt hat, du, der war der Hit im Dorf. Aber absolut. Ja? Aber heute laufen sie jeden Tag rum wie Karneval. Und da musst du schon was anderes einfallen lassen. Ja? Früher hat man dann einen kleinen Piercing in die Nase oder in die Lippe. Heute musst du überall Metall haben, um noch irgendwo aufzufallen. Es wird immer extremer. Ja, oder du musst irgendwie ganz verrückte Dinge machen und dich dabei filmen. Deswegen musst du ja dein Handy immer dabei haben. Ja? Du kletterst ohne Seil und ohne Absicherung auf Wolkenkratzer und filmst dich dabei. Und dann tust du das ins Internet. Und dann hast du eine Fangemeinde, die dich als Held bewundern. Und du lebst von den Likes. Wie krank ist denn das? Das ist doch, ist nicht nur lebensgefährlich, es ist einfach total dumm. Ja? Wieso hängt mein Wohlbefinden davon ab, dass andere mich mögen? Das ist ja schon mal total krank. Ja? Aber wenn Gott mein Gott ist, wenn ich im Geist lebe, in dieser Beziehung mit ihm und ich weiß, er lächelt, das Angesicht Gottes leuchtet über mir, mehr brauche ich nicht. Da können Leute mich ablehnen, schlimme Dinge sagen oder schreiben im Internet oder irgendwas. Das interessiert mich alles gar nicht. Hat keine Auswirkungen auf mein Leben. Solange Gott lächelt und sagt, gut gemacht, mein Sohn, geh weiter, das reicht mir. Das reicht mir. Davon lebe ich. Und deswegen bin ich frei. Und deswegen kann ich Dinge sagen, die manche Prediger nicht sagen können. Die würden ja auch gerne sagen. Im persönlichen Gespräch stimmen die voll mit mir überein. Aber von der Kanzel auf YouTube, hoho, nee. Das gibt Ärger. Das lieber nicht. Wie erbärmlich ist denn das, Sklave von Menschen zu sein? Und das, was ich rede, wird bestimmt von der öffentlichen Meinung. Wie erbärmlich ist denn das? Paulus hatte nicht diese Gesinnung. Und wir als Kinder Gottes, wenn wir aus seiner Liebe, aus seiner Annahme leben, wir haben auch nicht dieses Problem. Wir haben andere Probleme, aber solche Probleme nicht. Halleluja, Halleluja. So, Jesus ist meine Quelle. Und das ist so wichtig, dass du das als dein Glaubensziel setzt. Es ist nicht wichtig, ob du das schon voll jetzt lebst, aber es muss erstmal sacken, die Botschaft. Das ist normaler Glauben und nach dieser Art von Beziehung strebe ich. Weil das hat Konsequenzen, wenn du nicht danach strebst. Hör mal, Jeremia 2, Vers 13. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, denk an, was Jesus gesagt hat. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Also hier wird der Gegensatz beschrieben zwischen, hast du deine Erfüllung in Gott, dann bist du an der Quelle und das Wasser kommt von alleine. Hast du das nicht, aus welchen Gründen auch immer, weil du gar nicht weißt, dass das gibt. Manche Christen, du redest über Gegenwart Gottes genießen und dann schreiben sie blöde Briefe und sagen, das ist ja Gotteslästerung, Gott zu genießen. Hast du mal überlegt, was die Engel da oben machen? Die genießen Gott und zwar so heftig, dass nicht ein einziger Wunsch da ist. Wir wollen mal auf die Erde gehen und mal einen Tatort gucken. Kommt nicht vor. Die brauchen dieses Zeug nicht. Oder irgendwelche Rosemarie Pilcher oder wie heißt die. Ja, das brauchen die nicht. Das brauchen die nicht. Weil die sind gesättigt und gefüllt und sagen, was Besseres gibt es nicht. Und das ist eine Hauptbetonung, die wir anstreben müssen in unserem Glaubensleben, dass Standfestigkeit kommt. Wenn wir in ihm alles haben, ja, dann müssen wir uns nicht abplagen. Guck mal, da ist die lebendige Quelle, die verlassen sie und jetzt, ja, von irgendwas muss man ja leben. Jetzt müssen sich rissige Zisternen hauen, das ist Arbeit. In harten Felsboden dann Zisternen hauen, ja, und dann bist du fertig und bist geschafft und dann musst du hoffen, dass Regen kommt. Der kommt vielleicht wochenlang nicht und du sitzt da und hoffst und bist durstig und wartest, dass Regen kommt. Dann kommt endlich Regen und nach ein paar Tagen wird das Wasser grün. Und kleine Tierchen fangen an zu schwimmen. Guten Appetit, davon willst du dann leben. Na klasse. Warum nicht das frische, saubere Quellwasser, was von alleine da rauskommt? Unglaube ist dumm. Und Glaube ist sehr intelligent. Halleluja. Mache mal ein Bibelstudium aus dem Psalmen über Sättigung der Seele und Gegenwart Gottes genießen und all diese Dinge. Manche Leute sind so unkundig im Wort Gottes. Einer schrieb, Gott genießen, wo steht denn das in der Bibel? Ja, mein Rat ist, Augen aufmachen und mal reingucken. Das wäre mein Rat. Ja? Leute haben so wenig Ahnung, von was die Bibel für Schätze sagt, sind geprägt von ihrer Tradition und sie haben noch nie das gehört, weil ihre Tradition das nicht hergibt, ja, die Gegenwart Gottes genießen und dann stoßen sie daran, statt zu sagen, okay, mir ist der Begriff fremd, ich gucke mal, ob das wirklich in der Bibel vorkommt. Ja. Stattdessen wird gleich losgeschrieben, wo ist das in der Bibel? Ja. So viele fleißige Ignoranten haben wir, die dummes Zeug schreiben, wirklich. Wirklich. Die studieren nicht die Bibel, die studieren Kommentare auf YouTube und geben dann auch noch ihren Senf dazu und tuten alle in das gleiche Horn. Oder fast alle. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott, Jesus ist unsere Quelle. Wir sollen trinken von diesem Wasser des Lebens und dann wird jeder Durst gestillt. Wie viel Mühen machen sich Leute, um aufzusteigen, um Karriere zu machen, um Ansehen zu haben und endlich sich auch mal ein paar Statussymbole zu leisten. Die Finca auf Mallorca und den zweiten Mercedes vor der Tür und die Sekretärin als Playmate und sowas alles. Das ist alles sehr anstrengend. Da muss man viel Zeit für investieren, das kommt nicht von alleine. Und es macht dich kaputt, es macht deine Ehe kaputt, macht deine Familie kaputt. Ja, aber das ist so lecker. Ihr Lieben, wie krank ist diese Welt? Wie krank ist diese Welt? Und wie gesund ist es, wirklich an das Wort Gottes zu glauben? So, das waren ein paar Gedanken zum ersten Punkt. Ich weiß gar nicht, ob wir zum dritten heute noch kommen. Aber den zweiten schaffen wir auf jeden Fall noch. Der erste Punkt, glaubt an mich. Wir glauben all die wunderbaren Wahrheiten, die Jesus oder das Wort Gottes über ihn sagt. Und wir glauben, dass er das ist für uns, was er selber beschreibt in seinem Wort. Okay, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Kommt zu mir. Das ist noch großartiger. Nicht nur gibt es diesen Gott, nicht nur können wir an den glauben, sondern er lädt uns ein, in seine Nähe zu kommen, in Gemeinschaft mit ihm zu kommen und ihn dort wirklich ganz real zu erleben. Er lädt uns ein. Es ist nicht wir erdreisten uns jetzt irgendwie zu versuchen, einen Weg zu finden in die Gegenwart Gottes. Jesus ist der Weg und er hat den Weg für uns bereitet, zurück zum Vater. Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Kommt her, ihr, die ihr Probleme habt, die ihr gestresst seid, die ihr keinen Frieden habt, die ihr keine Identität habt, die ihr in Ängsten seid, in Sorge seid, vor Ängsten und Sorge nicht schlafen können und. Das sind die gemeint hier mit die Mühseligen und Beladenen. Und er sagt, kommt her. Unser Gott, der alles hat, der keinen Mangel hat, der reich ist, für alle, die ihn anrufen, dieser Gott lädt die Kaputten und die Armen und die Zerbrochenen und Ausgehungerten und Verzweifelten zu sich ein. Er sagt nicht, ich habe so eine Herrlichkeit, ihr kommt mir bloß nicht zu nahe, sonst bringt er hier Unruhe in meinen Palast. Bleibt ihr mal schön da, wo ihr seid. Nein, er lädt uns ein, so wie der Vater den verlorenen Sohn umarmt. Der kommt von den Schweinen. Was meinst du, was der gestunken hat? Und der Vater umarmt ihn und hat auf ihn gewartet und küsst ihn. Weißt du, was passiert, wenn du jemanden küsst, der bei den Schweinen war? Du stinkst auch nach Schwein. Aber hundertprozentig, ich weiß das. Ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, aber es ist so. Schweinegestank ist so penetrant, so, es sticht so, dagegen ist Kuhgestank schon fast Parfüm. Aber Schweinegestank, das sticht so ekelhaft in der Nase. Hat jemand schon mal ein Schwein gerochen oder einen Schweinestall? Ja, einige sind vom Land, super. Klasse. So, er lädt sie ein und was ist seine Verheißung, was ist sein Angebot? Ich werde euch Ruhe geben. Und diese Ruhe kommt zustande, seltsamerweise, indem wir ein Joch auf uns nehmen. Ja, aber ein Joch, das drückt ja. Ja, weißt du, was ein Joch ist? Ja, zwei Ochsen werden zusammengespannt mit einem Joch, einem Holzding, der über beide Nacken geht und die miteinander verbindet. Und dann kann der eine nicht mehr dahin laufen, wo er will. Der kann nur laufen mit dem anderen zusammen. Die können nur zu zweit gehen. Und Jesus betet uns ein Joch an und sagt, oh, das klingt aber nicht gut. Also dann bin ich ja nicht mehr frei, dann kann ich ja nicht mehr wenn dieser Weg des Jochs, der Verbindung mit ihm, der beste Lebensstil ist, den es im ganzen Universum geben kann, dann sagst du, her mit dem Joch. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Wir finden Ruhe für unsere Seele, wenn wir zu Jesus kommen und von ihm zwei Dinge lernen. Nicht, wie man die Kranken heilt. Nicht, wie man vollmächtig predigt. Wie man Demut und Sanftmut lernt. Das schließt nicht aus, dass danach dann auch noch ein Heilungsdienst kommt oder irgendein anderer Dienst. Aber wenn das Ding von Nummer 10 bei dir Nummer 1 ist, ich garantiere dir, dein Glaubensleben wird schiefgehen. Es wird schiefgehen. Und wir haben viele Beispiele in der Kirchengeschichte, sogar auch in der Bibel und auch in der neuesten Zeit der pfingstlich-charismatischen Bewegung, wo Menschen voll und ganz sich auf Zeichen und Wunder eingestellt haben und persönliche Gemeinschaft, Hingabe, Herzenshingabe, Demut, Sanftmut völlig außen Acht gelassen haben und sind kläglich gescheitert, sind eine Witzfigur geworden, dass die weltliche Presse und die weltlichen Medien sich darüber lustig machen, über diese Art von Evangelisten. Das ist ein ganz schlimmes Ding. Gott will Zeichen und Wunder tun, bitte versteht mich nicht verkehrt, aber das Erste kommt zuerst. Und wenn Zeichen und Wunder an erster Stelle stehen, dann stimmt was mit unserem Glauben nicht. Weil überleg einmal, in wenigen Jahrzehnten bist du im Himmel und du bist versessen auf Zeichen und Wunder. Ja, und dann? Da gibt es keine Zeichen und Wunder. Ja, was machst du denn dann? Ja, du hast ja nur dich fixiert auf Zeichen und Wunder. Dann guckst du da oben rum, ob du irgendwo einen Kranken findest oder einen Dämon auszutreiben. Gibt's aber nicht. Da hast du eine harte Zeit. Aber wenn ich jetzt schon auf das Richtige baue und anfange, das zu genießen, werde ich da oben keine Langeweile haben und werde das noch mehr genießen. Macht das Sinn? Ich rede immer sehr, wie soll man sagen, unteres Level. Aber ich möchte, dass jeder versteht, was ich sage. Ja? Und der Akademiker, wenn er sich demütigt, kann auch das untere Level verstehen. Ja? Aber der Hauptschulabbrecher kann nicht das akademische Level verstehen. Deswegen rede ich so. Und mein größtes Kompliment, wenn ich das mal sagen darf, was ich ab und zu erlebe, eine Familie kommt zu mir und sagt, du, wir haben 10-jährigen Jungen, der liebt deine Predigten und der ist begeistert von den Predigten und der hört die und das ist für ihn so eine Freude. Das ist für mich ein Kompliment. Und ich bete seit Jahren, Herr, lass mich so einfach werden, wie nur geht. Und mache Fortschritte. Und deswegen sind meine Beispiele so low level und meine Sprüche. Da kommt es her. Jesaja 65, Vers 2. Gott spricht dir. Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk, zu solchen, die auf dem Weg, der nicht gut ist, ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Das erinnert doch ganz stark an Lukas 15, der Vater von dem verlorenen Sohn. Der guckte jeden Tag, wann kommt er? Wann hat er genug von der Sünde? Wann kommt er zurück? Den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet. Das ist Gott. Er umarmt den Sünder und holt ihn nach Hause. Halleluja. Ohne Vorbehalte und ohne Distanz und irgendwas, sondern er nimmt uns voll und ganz an, wie wir sind, wie zerlumpt und dreckig und stinkend wir kommen. Komma, nicht Punkt, Komma, aber er lässt uns nicht so. Da ist das Problem mit einer falschen Gnadenbotschaft. Viele sagen, ja, Gott nimmt die Sünde an, super, klasse. Ja? Okay, aber danach macht er was mit dem Sünder. Er setzt ihn frei, er liebt ihn frei. Ja? Ein Freund von mir macht Dienst in der Gemeinde und da kommt dann nach der Predigt ein junger Mann und der weiß ganz viel und der textet ihn zu und erzählt da ganz tolle Sachen, was der alles weiß. Und mein Freund ist sehr down to earth und hat schon den Zigarettengestank gerochen, den dieser Mann ausströmt. Und unterbricht ihn in seinen tollen theologischen Ausführungen und sagt, übrigens, wann wirst du mal aufhören zu rauchen? Da guckt er ihn an, der Raucher, und sagt, wieso? Gott liebt mich auch so. Hier ist jemand, der nie das Evangelium verstanden hat. Vielleicht wurde es ihm nie gepredigt, weiß ich nicht, aber verstanden hat er es auf jeden Fall nicht. Ja, Gott nimmt den Sünder an, wie er ist, Aber er lässt ihn da nicht so, sondern macht aus dem Sünder einen Heiligen. Das ist die Kraft des Evangeliums. Und wenn wir das festhalten, sind wir gewappnet gegen jede euphorische Hypergrace-Predigt, die so durch die Lande kursiert und die Leute verwirrt und die von einer Gnade redet, die in diesem Buch nicht vorkommt. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben, Kühnheit, keine Ängstlichkeit, keine Scheu, keine falsche Demut, keine Angst vor Strafe, das ist damit gemeint. Wir haben Freimütigkeit durch das Blut Jesu zum Eingang in das Heiligtum. Die großartige Botschaft vom Hebräerbrief ist, dass es ein irdisches Heiligtum gab im jüdischen Glaubenssystem. Und das ist nur ein Abbild gewesen von einem himmlischen Heiligtum. Und Jesus, der hohe Priester, ist in dieses himmlische Heiligtum gegangen mit seinem Blut. Und der Vorhang ist zerrissen und er hat einen Weg bereitet. Und jetzt darf jeder, nicht nur ein Repräsentant des Volkes, der hohe Priester, einmal im Jahr, jeder hat jetzt freien Zugang zur Gegenwart Gottes. Nicht nur im Gottesdienst, nicht nur im Seminar, sondern Montagmorgen alleine. Du, die Bibel und die Zimmerdecke. Da hast du Zugang in die Gegenwart Gottes. Und er sagt, Leute, es ist jetzt alles fertig. Es ist jetzt alles bei dir. Jetzt kommt doch endlich. Ja, was wartet ihr denn noch? Die waren ja die Empfänger dieses Briefes, die waren ja dann teilweise wieder verbunden in jüdische Rituale und so weiter und sagt, hey Leute, das ist jetzt für euch da, jetzt nutzt das doch. Ja. Das Heiligtum, das ist der Ort, wo die Gegenwart Gottes ist. Und wir dürfen durch das Blut Jesu, das heißt durch den Glauben an seinen stellvertretenden Sühnetod, indem wir das Blut angewandt haben auf unser Herz. Weiter unten heißt es dann, los vom bösen Gewissen, durch das Blut, die Herzen besprengt. Wann hast du das letzte Mal dein Herz besprengt? Vielleicht ist das der Grund, warum du hier nicht so voll in die Gegenwart Gottes kommst. Weil da ein Sündenbewusstsein ist, weil da Dinge sind, die nicht geklärt sind, weil da Dinge sind, an die du erinnert wirst. Weil wenn die Gegenwart Gottes oder wenn wir uns nähern Gott, dann nimmt das Licht zu. Und dann sehen wir unsere Versäumnisse, dann sehen wir unsere Sünden, dann sehen wir unser Versagen. Und dann trauen wir uns nicht weiter. Aber wenn wir wissen, wir bekennen unsere Sünde und er ist treu und gerecht, und er vergibt uns. Gerade heute Morgen habe ich einen Kommentar beantwortet. Er hat da von mir was gehört aus dem letzten Seminar über sexuelle Reinheit und dass man sein Gewissen beflecken kann und dass man durch das böse Gewissen die Freude an Gott und die Gegenwart Gottes verlieren kann durch die Sünde. Und er fragt, kann dieses böse Gewissen, kann das wieder geheilt werden? Stell dir mal so eine Frage vor. Was hat denn dieser arme Mensch bis jetzt vom Evangelium gehört? Ja, das ist doch die großartige Botschaft. Gott vergibt mich nur, er reinigt dich und er befreit dich von den ganzen Narben und Dingen, die durch deine Sünde entstanden sind. Und du bist wie neu vor ihm und du hast Zugang zu ihm, als hättest du nie gesündigt. Das ist die Gerechtigkeit Christi. Du darfst kommen und er wartet mit offenen Armen. Und er hat das nicht verstanden, vielleicht nie gehört und sagt, ja, wenn ich Schiffbruch erlitten habe im Glauben, mit einem bösen Gewissen behaftet bin, kann das nochmal repariert werden. Aber ja, das ist die Gnade. Wir haben nicht nur eine Chance und die haben wir vermasselt und dann müssen wir sagen, okay, schade, vorbei. Nein, wenn wir umkehren, wenn wir unsere Sünde bekennen, Gott ist treu und gerecht und er reinigt uns. Und er reinigt uns durch das Blut. Los vom bösen Gewissen, durch das Blut, mit dem wir unsere Herzen besprengen. Und das tun wir durch Sprechen. Ich sagte schon, in der unsichtbaren Welt hantieren wir durch Sprechen, weil das ist ja nicht dein physisches Herz, es ist dein geistiges Herz. Und wie kommst du daran? Durch Wahrheit, die du sprichst und glaubst. Ja? Den Fehler machen viele Anfänger, sie haben gesündigt, fühlen sich schlecht, bekennen, aber sie finden keinen Frieden. Ich weiß, so war das in meinen Anfangszeiten. Und dann habe ich gedacht, okay, ist ja logisch, ich habe nicht tief genug Buße getan. Waren auch gar keine Tränen dabei, also ich muss jetzt nochmal Buße tun. Ja? Und da habe ich bemüht, das nochmal gründlicher und ernster irgendwie zu bekennen. Und die Hoffnung ist ja dann, wenn ich meine Sünde bekenne, dann endlich kommt der Frieden durch die Vergebung. Der kam aber nicht. Frieden kommt nicht durch Sünde bekennen, sondern durch Glauben an Vergebung. Das ist der interessante zweite Teil. Dadurch kommt der Friede. Sünde bekennen ist wichtig. Du wirst gar keinen Frieden bekommen können, wenn du das immer noch versteckt hältst und unter den Teppich hältst und so weiter. Aber nur bekennen alleine reicht nicht aus. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt. Von was? Von aller Ungerechtigkeit. So welchen Zustand hast du, wenn alle Ungerechtigkeit weg ist? Du bist die Gerechtigkeit Christi. Du bist genauso willkommen beim Vater wie Jesus auch, der auf der Erde nie gesündigt hat. So kommen wir zum Vater durch das Blut Jesu. Das ist die Lehre über Gerechtigkeit, die auch so in Vergessenheit geraten ist, aber so, so grundlegend ist und notwendig ist für eine lebendige Beziehung mit Gott. So erwartet auf uns. Er lädt uns ein. Er will, dass wir zu ihm kommen. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das bedeutet, egal wo du jetzt gerade stehst in deiner Beziehung mit dem Herrn, du kannst noch dichter kommen. Das ist noch nicht das Maximum. Du kannst noch näher kommen und du kannst dich aufmachen und Gott suchen und in seine Gegenwart kommen und mehr von ihm erleben. Ihn erleben, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Und was ganz wichtig ist, dass wir diesen Gott vor unserem inneren Auge haben, der wartet auf uns. Ja? Solange wir den Vater nicht erkannt haben, haben wir die Idee, da ist der strenge Vater und sagt, ja Bürschchen, komm mal nach Hause. Wir müssen was klären und hat die Hand auf den Rücken und da ist schon die Keule. Sagt, ja, komm noch ein bisschen dichter, komm mal. Und dann kriegen wir eins übergebraten. Gott bestraft nicht für die Sünde, weil die Sünde, Jesus hat die Strafe getragen. Manchmal gibt es Konsequenzen, die Gott auch nicht aus der Welt schaffen kann. Ja, du hast ein paar uneheliche Kinder in der Welt gesetzt, Gott kann dir das alles vergeben, aber Alimente musst du trotzdem zahlen. Ja, weil solche Wunder verbringt dann Gott nicht, sondern wir haben dann die Konsequenzen der Sünde. Aber das hat nichts mit Strafe zu tun. Das hat nichts mit Strafe zu tun. Gott hat uns vergeben, wir können seine Gegenwart genießen und alles ist gut. So, wir müssen diesen Gott sehen, der von sich aus das Verlangen hat, dass wir bei ihm sind, dass wir zu ihm kommen, dass wir bei ihm willkommen sind. Ja, und was der Teufel gerne tut, gerade bei Anfängern, guck doch mal auf dich, guck doch mal auf dein Versagen, guck doch mal, was du dir schon wieder geleistet hast. Und jetzt willst du in die Gegenwart Gottes und jetzt willst du auch noch Liebe haben, du verdienst Hiebe, keine Liebe. Und wenn wir das Wort nicht kennen, wir denken, das ist Gott, aber es ist der Teufel. Es ist der Teufel, der uns anklagt, der uns einen strengen, bestrafenden Gott vor Augen führt, wie er gar nicht im Buch beschrieben ist. Denn solange wir kommen mit einem offenen Herzen und nichts verbergen, nichts verstecken, nichts vertuschen wollen, nichts negieren wollen, sondern alles ans Licht bringen wollen, wir sind hoch willkommen bei ihm. Das ist die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes, ein aufrichtiges Herz. Das heißt auch dann, glaube ich, hier in dem Text, ja, Vers 22, lass uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Was ist ein wahrhaftiges Herz? Herr, hier bin ich. Zeig mir die Dinge, die ich noch nicht sehe. Hilf mir, öffne mir die Augen. Überführe mich, korrigiere mich, erziehe mich. Du bist mein Vater und du hast gesagt, du willst mich erziehen wie dein Sohn oder Tochter. Hier bin ich und ich brauche dich und ich halte nichts zurück. Ich werde nicht argumentieren, wenn du mir zeigst, das war nicht richtig, das war nicht in Ordnung. Ich werde nicht widersprechen, ich werde nicht versuchen, dir ins Wort zu fallen. Ich werde nicht versuchen, dich zu belehren. Ich will ganz demütig sein. Ich halte meine Klappe und du hast recht und ich habe nicht recht. Und du bist Gott und ich bin nicht Gott. Ja? Diese Haltung brauchen wir. Und dann ist fertig mit sich rausreden und sich rechtfertigen und Entschuldigungen irgendwie fabrizieren, die dann unsere Sünde schönredet. Dann auf einmal bist du nicht mehr geizig, nein, du bist sparsam. Das ist ja eine Tugend, ja toll, deine Frau kann mit Geld nicht umgehen, du bist sparsam. Klasse, aber du bist geizig. Und wenn der Heilige Geist sagt, das ist gar keine Sparsamkeit, das ist Geiz, du gönnst gar nichts deiner Frau, schenkst nicht mal Blumen und gar nichts Schönes, du bist geizig. Und dann sagen wir, nee, das ist so ganz verkehrt. Das müssen wir mal klarstellen. Wir stellen gar nichts klar. Gott ist Gott, Gott hat Recht, wir haben überhaupt kein Recht. So kommen wir gut mit ihm aus. Aber wenn wir uns rechtfertigen wollen, dann sind wir im Stolz. Dann stellen wir uns über Gott und sagen, du meinst zwar, jetzt um bei dem Beispiel zu sagen, du meinst zwar, das ist Geiz, aber du hast das nicht richtig verstanden. Ich erkläre dir mal, das ist nur meine Verantwortung für die Familienkasse und das ist Sparsamkeit. Wir argumentieren nicht mit Gott. Er ist Gott und wir sind die Kinder, die jetzt erzogen werden. Amen. Und so fahren wir gut mit ihm. Johannes 17, hier betet Jesus zum Vater und da kommt auch sein Verlangen zum Ausdruck. Nicht im Sinne von, dass er zu uns redet und sagt, komm zu mir, aber er drückt sein Verlangen nach unserer Gegenwart aus beim Vater. Vater, ich will. Boah, denk mal über dieses Wort nach. Der Schöpfer des Universums, er sagt, ich will. Das lebt in ihm, dieses Verlangen. Ich will, dass die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Wer ist denn das? Na, wer ist es? Wir, natürlich. Er will, dass wir bei ihm sind. Manche Leute denken, er sucht christliche Arbeiter. Er sucht Missionare oder Spender. Nein, Gott sucht unser Herz. Er sucht Gemeinschaft mit uns. Und danach wirst du spenden, aber aus einem anderen Herzen. Danach wirst du dienen und vielleicht ein Missionar werden oder irgendwie anderes tun, um deine Berufung zu erfüllen. Aber das Erste ist Gemeinschaft mit Gott. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit ihm. Von den Aposteln heißt es, er berief die 12, dass sie bei ihm sind. Und dass er sie aussendete und predigte. Was war zuerst? Gemeinschaft. Und das ist das Problem von vielen gestressten Pastoren. Die sind so im Hamsterrad ihrer Aktivitäten, dass gar keine Zeit mehr ist, die Gegenwart Gottes zu genießen und auszuruhen. Sie werden immer getrieben. Und getriebene Pastoren treiben die Gemeinde höher, schneller, weiter. Und das ist eine Gemeinde, wo du nicht sein möchtest, wo Druck ist, wo es um Leistung geht, wo du dich anstrengen musst und wo du immer spürst, er ist immer noch nicht zufrieden. Und wo eigentlich die Schafe missbraucht werden, den Pastor glücklich zu machen, weil seine Vision erfüllt wird. Das ist geistlicher Missbrauch. Ja, lass das mal sacken. Das ist ein Riesenunterschied, ob ein Pastor die Gemeinde sieht als Erfüllungsgehilfen zu seiner großartigen Vision. Oder ob er sagt, meine Vision ist, diese Menschen in ihre Berufung zu führen, in die Freiheit, in die Reife, in ihre Berufung zu führen. Die Schafe, das ist seine Vision. Und er gibt sich hin und er macht das, was Paulus sagt. Ich lehre und ermahne jeden Menschen. Ja, Lehre, Ermahnung, Jüngerschaft, das ist die Aufgabe von geistlicher Leiterschaft. Ja, und dann sagen die Pastoren, dafür haben sie keine Zeit. Sie müssen den Laden am Laufen halten. Ja, wenn du verstehst, was Gemeinde ist, wirst du vieles von dem, was jetzt wichtig ist, einfach abschneiden und auf den Müllhaufen tun. Und das tun, wozu Jesus dich gerufen hat, mach zu Jüngern. Mach zu Jüngern. So, Jesus will, dass wir bei ihm sind. Für was? Gemeinschaft ist zweckfrei. Nicht damit wir bessere Missionare werden, sondern einfach, dass wir genießen, er ist da. Entschuldigung. Und wir lernen, ihn anzuschauen. Und wir lernen, im Geist sein Wesen, sein Herz zu erkennen. Ich will, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und wie viele Christen gibt es, die diesen Punkt noch nie gesehen haben, was Jesus wirklich will. Und deswegen beten sie auch nicht, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Sie haben nicht Verlangen nach dem, wonach Jesus Verlangen hat. Sie stimmen gar nicht mit ihm überein. Sie wollen das eine, sie wollen eine Megachurch, sie wollen wachsen, sie wollen groß werden, berühmt werden oder meinetwegen auch ein Segen sein. Aber sie wollen nicht das sein, wozu Jesus sie gerufen hat. Freunde, die Gemeinschaft haben, die ihn lieben um seiner selbst willen. Und so viele haben diesen Punkt noch nicht gesehen und sind Jahre und Jahrzehnte Christen und haben noch nie in ihrem Leben gebetet, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Und das siehst du dann in ihrem Leben. Weil, wenn wir beten, zeig mir deine Herrlichkeit, das ist der Wille Gottes. Und weil es der Wille Gottes ist, wird es schlussendlich funktionieren. Nicht, weil du es einmal betest, ganz bestimmt nicht. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Du kannst das wochenlang beten, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit, da wird erstmal gar nichts passieren. Da musst du durch. Und dann sagst du nicht, habe ich probiert, hat nicht funktioniert. Hat Jesus gesagt, du sollst aufhören? Nein, du musst durch diese Dürrephase durch und sagen, es ist ihm wichtig. Und weil ich ja geschaffen bin für seinen Willen, deswegen muss es mir auch wichtig sein. Und deswegen entscheide ich, wenn er sagt, ich soll da seine Herrlichkeit sehen, dann muss ich seine Herrlichkeit sehen und dann will ich das auch. Und dann kann er mich lehren, wie das funktioniert. Viele sagen, Herrlichkeit Jesu anschauen, wie soll denn das funktionieren? Verstehe ich nicht. Und Thema erledigt. Ja, wer so umgeht mit dem Wort Gottes, wird überhaupt nichts bekommen. Weil er nicht wirklich sich eins macht mit dem Willen Gottes. Verstehst du? Ist kein Problem, wenn du nichts verstehst und sagst, höre ich zum ersten Mal die Herrlichkeit Jesu sehen, kann ich mir nichts davor vorstellen. Ist kein Problem. Aber wenigstens, was du tun kannst, ich sehe es jetzt in meiner Bibel. Jesus will, dass ich seine Herrlichkeit sehe. Alles klar, Jesus, ich habe mich entschieden, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und dann kann der Heilige Geist anfangen, uns zu trainieren. Und wir lernen diese Kunst, die auch so verloren gegangen ist, zu warten auf Gott. Wer kennt André Mouret? Warten auf Gott, wer kennt das? Eine Handvoll von Leuten, das ist einer der Klassiker der englischsprachigen christlichen Szene und ein absolutes Highlight in der christlichen Literatur. Gibt es sogar auf Deutsch, zumindest noch als, wie sagt man, antiquarisch. Ich glaube nicht, dass es im Moment das gibt als neue Auflage. Aber es ist ein ganz, ganz starkes Buch, was erklärt, was heißt Warten auf Gott. In die Gegenwart Gottes kommen. Nicht, damit er mich segnet, sondern dass ich ihn erlebe. Dass mir die Augen aufgetan werden. Dass ich die Herrlichkeit Jesu anfange zu sehen. Das ist seine Schönheit, sein wunderbares Wesen, all die verschiedenen Facetten seines Wesens, die scheinbar sich sogar widersprechen. Ja, er ist Löwe und Lamm. Überlegt mal in unserer Kultur, in der Geschichte der Menschheit, wo gibt es das? Da gibt es viele Löwen, die brüllen, aber die haben keine Lammesnatur. Und es gibt viele Lämmer, die können nicht brüllen wie ein Löwe. Aber Jesus hat beides. Die Güte und die Strenge Gottes. Beides ist in ihm vereint. Und er weiß ganz genau, wann muss der Löwe brüllen und wann kommt das Lamm dran. Er ist nicht verwirrt. Wir sind verwirrt. Und wir brüllen manchmal, wo wir sanftmütig sein sollen und wo wir brüllen sollen, da sind wir sanftmütig und haben alles durcheinander. Weil wir ihn nicht kennen, weil wir seine Liebe nicht kennen, weil wir nicht kennen, wie er mit Menschen umgeht. Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Wenn wir nur diese eine Wahrheit begreifen würden und anwenden würden in der Gemeindepraxis, das würde so eine Revolution sein. Viele Leute müssten ihren Job verlieren, die ihn mit Ellbogen sich erarbeitet haben, die gegen die Konkurrenz sich durchgesetzt haben, die jetzt Hauskreisleiter sind, Bezirksleiter, Älteste, Pastor oder irgendwas. aber nicht, weil Gott sie befördert hat, sondern weil sie mit der Kraft ihrer Persönlichkeit die Konkurrenz ausgestochen haben. Aber im Reich Gottes, Gott befördert uns. Wir dienen da, wo wir sind, und wir vertrauen ihm, und zu seiner Zeit wird er uns erhöhen. Zu seiner Zeit. Und ihr Lieben, das kann Jahrzehnte dauern. Das kann Jahrzehnte dauern. Soll ich das mal erzählen? Als ganz junger Christ, ich war 2 Jahre Christ, bekam jemand für mich, den ich für sehr, sehr glaubwürdig halte, eine Vision. Und in dieser Vision war mein zukünftiger Dienst zu sehen in ganz Deutschland. Ich war noch nicht 2 Jahre Christ, kannst du dir das vorstellen? Ich dachte, boah, ja, das nehme ich, das glaube ich, das ist der Herr. Ein Jahr später waren wir wieder zusammen, dieser selbe prophetische Bruder war wieder da. Und meine Idee war, gestern Deutschland, morgen die ganze Welt. Wow, ich bin der, jetzt komme ich, bis jetzt haben wir gekleckert, aber jetzt komme ich und wir werden es mal richtig zeigen, was eine Hake ist und richtig klotzen. Und dann beten wir zusammen und der Bruder sagt, du, ich habe eine Vision. Ich dachte, ich wusste es. Und dann beschreibt er dieses Bild. Und ich dachte, hä, das ist aber ein komisches Bild. Und er sieht mich auf einem Stuhl. Voller Energie und mit Tatendrang und wow und bereit, die Welt zu erobern. So hat er mich beschrieben. Ich dachte, jawohl, das ist vom Herrn, absolut. Ja. Dann sagt er, dann stehst du auf. Ja, jawohl, jetzt geht's los. Und dann sagt er, jetzt kommt eine große weiße Hand und drückt dich wieder auf den Stuhl. Ich dachte, na, ob das von Gott ist? Also, der hat sich wohl doch geirrt, der ist heute nicht im Geist. Und das passierte zweimal. Zweimal, ich habe mich dann wieder berappelt und wieder stehe ich auf und jetzt geht's los. Und wieder kommt die große weiße Hand und drückt mich auf den Stuhl. Und er sagt, du, das Bild geht weiter. Jetzt kommt schon wieder die große weiße Hand. Ich denke, wieso? Ich sitze doch. Ja. Und er sagt, jetzt ist anders. Jetzt zeigt diese große Hand, seine Hand der Autorität, sie zeigt in eine bestimmte Richtung. Und ganz langsam erhebst du dich, wendest dein Gesicht in diese Richtung und vorsichtig, Schritt für Schritt, gehst du in diese Richtung und diese Hand ist mit dir. Später habe ich gesehen, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht. Ich war 2 Jahre Christ, ich wusste gar nicht, dass es so eine Bibelstelle gibt. Ja? Und Gott war so gnädig, als die erste Vision kam, mir nicht zu verraten, dass es über 20 Jahre dauern würde, bis mein Dienst in Deutschland überhaupt anfangen würde. Wenn er das gesagt hätte, ich hätte wahrscheinlich hingeschmissen, hätte gesagt, wer kann denn so lange warten? Ja, also bitte, das Reich Gottes muss jetzt gebaut werden, dann mache ich es halt alleine. Ja, irgendwie so. Wir haben so viel Enthusiasmus und so viel Power aus der Seele. Und das muss erst mal sterben. Das muss sterben und dafür gehen wir in die Wüste. Mose war 40 Jahre und der war auch so einer. Ne? Ich habe die Berufung, Israel zu retten. Okay, da sind die Besatzer. Ich rette Israel. Ich rette mein Volk von den grausamen Ägyptern. Da kommt gerade einer, ich nehme Ziegel um, bums, hau den um. Okay, das war der Erste. Wo ist der Nächste? Und Gott sagt, Berufung hast du verstanden, aber an der Methode müssen wir noch arbeiten. Du kommst jetzt mal in die Wüste für 40 Jahre. Bis du ans Ende deiner Kraft kommst. Nach 40 Jahren hat Gott gesagt, Mose, jetzt kannst du gehen. Er sagt, ich kann nicht gehen. Ich kann nicht. Ich bin nix. Ich kann nicht mal reden. Stell dir mal vor, der war unterwiesen in der Gelehrsamkeit von Ägypten. Der hat die höchste Ausbildung gehabt, die es damals überhaupt nur gab. Und nach 40 Jahren hat er nichts mehr gehabt. Und Gott sagt, so, jetzt bist du bereit. Weil es muss Gottes Kraft sein, nicht unsere Kraft. Das ist, was viele heute nicht verstehen. Und viele gehen Abkürzungen und versuchen irgendwie in den Dienst zu kommen, indem sie sich an einen Mann Gottes hängen und der soll sie dann promoten und soll sie groß machen oder machen noch verrücktere Sachen, gehen zu Gräbern von Heiligen und zapfen da die Salbung ab und denken, jetzt haben sie die Power und sie sind jetzt John D. Lake 2. Oder also ihr Lieben, wenn wir das Wort nicht haben, werden wir verrückt. Und fangen an zu spinnen und bauen uns Luftschlösser, die allesamt nicht funktionieren und die zu Boden fallen werden. Lass uns doch beim Wort bleiben. Lass uns doch vernünftig sein und schauen, was müssen wir lernen, bevor Gott uns groß machen kann, bevor Gott uns zum Segen setzen kann. Okay, das war jetzt sehr off-topic. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. 2. Korinther 3, 18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und wer denn so, was heißt so, auf diese Art und Weise verwandelt in dasselbe Bild, in das Bild, was wir sehen. Wir werden verwandelt in das Bild. Wir werden wie Jesus. Veränderung kommt nicht mit Willenskraft, Veränderung kommt durch Gemeinschaft mit Jesus. Was haben die religiösen Leiter gesagt? Wir haben gesehen oder gewusst, die waren mit Jesus. Da war etwas, was die nicht hatten. Da war etwas an Klarheit, an Kraft, an Unerschrockenheit, was sie nie hatten in ihrem Dienst. Und sie haben etwas von Jesus gesehen und sagen, das ist ja dieselbe Kühnheit wie der Mann hier vor ein paar Wochen, der vor uns stand, den wir verurteilt haben in Gotteslästerung. Jetzt kommen diese Leute und wir sehen dieselbe Klarheit, dieselbe Kühnheit. Sogar die trauen sich, uns zu konfrontieren und sagen, ihr seid alle blind und ihr habt den Messias gekreuzigt. Was meinst du, wie das da bei ihnen runterging? Wie Butter? Nee, das waren Stiche ins Herz. Hey, wir sind die religiöse Leiterschaft und ihr sagt, wir haben keinen Durchblick? Das ist ja wohl die Höhe. Die waren aufs Tiefste beleidigt. Und es gehört zu Gottes Natur, Stolze zu beleidigen. Das passt in viele Gemeindevorstellungen von Gott nicht rein. Und deswegen sind wir zu den Stolzen nett. Weil vielleicht kriegen wir, wenn wir denen noch ein Pöstchen geben, vielleicht kriegen wir noch Geld vom reichen Geschäftsmann. Und wir könnten ihm auch sagen, du, wenn du so weiter treu zur Gemeinde kommst, dann machen wir dich noch zum Ältesten. Lauter solche menschlichen Kungeleien und menschlichen Überlegungen, die Gott allesamt hasst. Das hasst Gott, so etwas. Wir werden verwandelt, wenn wir ihn anschauen. Und wir schauen ihn an, wenn wir um seiner selbst willen in seine Gegenwart kommen und ihn anbeten. Ich denke, den dritten Punkt bleibt in mir, den vertagen wir auf ein anderes Mal, und zwar Donnerstagabend, nee, heute Abend, weil das auch sehr gut passt zu dem Thema, was heute Abend dran ist. Wir werden jetzt hier einfach beenden, aber ich werde auf Punkt 3 noch eingehen, in einem anderen Kontext, wie wichtig das Bleiben in ihm ist. Okay, das war eine geballte Ladung. Ich hoffe, ihr habt viel mitgeschrieben. Holt euch hinterher das Konzept. Und Herr, wir danken dir, dass du uns einlädst, dich wirklich kennenzulernen. Nicht wie Religion sich uns dir vorstellt, sondern wie du wirklich bist. Und wir dürfen dich kennenlernen, wir dürfen wachsen, wir dürfen verändert werden. Und wir können dieser Ungeduld des Fleisches und dem Selbstvertrauen absterben in deiner Gegenwart und lernen, auf dich zu warten. Und dich zu suchen um deiner selbst willen. Nicht damit du uns dolle Aufträge und Prophetien und sonst irgendwas gibst, sondern dass wir dich kennenlernen und dass unser Herz umgestaltet wird in Demut und Sanftmut. Wir danken dir für diesen wunderbaren Weg. Hilf uns, das nicht zu vergessen. Danke. Amen. Amen. Amen.